In der Bibel gibt es eine Frage, Jakobus 5,13, die lautet: Leidet jemand unter euch? Und es folgt die Antwort: Er bete. Weiter sagt er: Ist jemand guten Mutes, er singe Psalmen, also macht Lobpreis. Aber wenn jemand leidet, ein Problem hat, Sorge hat, irgendeine Schwierigkeit, einen negativen, schlechten Umstand, er soll beten. Das ist die eigentliche, billige, ganz einfache Antwort. Beten soll man deshalb, weil man erwartet, dass unser Gott, unser himmlischer Papa, Gebet auch erhört. Weil er bete und dann sagt er ein paar Versel auf, das ist nicht Gebet. Er bete zu seinem Vater, der in den Himmeln ist, und er wird ihn auch erhören. Also da soll man beten, oder richtig beten soll man lernen, dass auch die Erhörungen dann dabei herauskommen. Weil wenn man falsch betet, nicht schriftgemäß, und nichts passiert, dann ist das ein bisschen frustrierend. Und manche meinen, sagen wir das Vater unser ein paar Mal auf, dann wird Gott vielleicht was tun, wenn es sein Wille ist, dann ist er da nicht ganz richtig gewickelt. Das ist, ich möchte fast sagen, falscher geht es nicht. Und wenn du wirklich beten lernen willst, sodass was dabei rauskommt, musst du das Neue Testament der Bibel lesen oder darin forschen, was die Bibel oder Jesus und die Apostel, was die gesagt haben zum Thema Gebet. Und wenn du das tust und das findest, dann wird aus dieser Erkenntnis auch dementsprechend der Glaube entstehen. Weil unser Glaube muss auf Gottes Wort gegründet sein. Nicht einfach irgendwas glauben, weil jeder Mensch hat einen Glauben. Aber du kannst das Falsche glauben, wenn du die Lügen der Religion und des Teufels und der Esoterik glaubst, dann interessiert das Gebet den Herrn überhaupt nicht. Wenn du aber aufgrund seiner Wahrheit der Bibel betest, öffnen sich die Ohren Gottes ganz weit. Gebet grundsätzlich bedeutet nämlich Reden mit Gott. Und das hat mit der Beziehung zu tun. Mit einer Vater-Sohn- oder Vater-Tochter-Beziehung hat das zu tun. Das heißt, es geht nicht über eine Fernbeziehung mit Gott. Wenn es gerade einmal brennt, schicke ich ein E-Mail-Gebet los, so in Anführungsstrichen, und wird dann schon ankommen. Sondern es hat mit Beziehung zu tun, wo ein Christ sich auf die Ebene Gottes, auf die geistliche Ebene begibt und in eine Gemeinschaft, in eine Beziehung, in eine Kommunikationsebene mit unserem himmlischen Papa tritt. Und das kannst du als wiedergeborener Christ tun. Das ist ein Glaubensakt, das ist eine Glaubensentscheidung, aber du kannst es tun. Und dieses Wissen, dass du das tun kannst, ist schon mal die Grundlage für deinen Glauben, den du dazu brauchst. Und wenn du es nicht weißt, dass du auf diese Ebene gehen kannst, dann wirst du es auch schlecht machen. Aber als wiedergeborener Christ kannst du das tun, als Papierchrist kannst du das nicht tun, weil du im Geist nicht lebendig bist. Also ist es so wichtig, von neuem geboren zu sein, eine neue Schöpfung in Christus zu sein, weil dann hast du einen lebendigen, neugeborenen Geist, und Geist und Geist, es passt einfach zusammen. Also Gott ist Geist und du bist Geist und es passt zusammen. Und so kann sich da eine Beziehung aufbauen. Und die Bibel spricht jetzt von verschiedenen Arten des Gebets. Ich nenne mal ein paar vorweg und dann kommen wir zu dem, was wirklich geht heute. Das erste ist das Bekehrungsgebet, die Lebensübergabe an Jesus, das Bekenntnis zu Jesus und zu seinem Erlösungswerk, das dir wirklich auch das ewige Leben gibt, das dich zu einer neuen Schöpfung in Christus macht. Dann gibt es ein Gebet der Hingabe, da wo du dich seinem Willen bewusst unterordnest und sagst: Herr, dein Wille geschehe, und ihn auch wirklich Herr sein lässt und nicht unbedingt deinen Kopf durchsetzen willst. Das muss man bloß aufpassen, dass man nicht in allen Dingen bloß immer sagt: Oh, Herr, dein Wille geschehe, und weil ich weiß eh nichts. Beim Gebet des Glaubens, da musst du schon deinen Willen Gottes ein bisschen kennen, zumindest schriftgemäß. Lobpreis, Anbetung und Dank ist eine Art von Gebet, ebenso wie Fürbitte oder auch Handauflegung und Gebet in Fürbitte ist auch eine Art von Gebet. Dann kommt eine wichtige oder sogar sehr wichtige Gebetsform, das ist das Beten in neuen Sprachen, in neuen Zungen. Das hat uns der Heilige Geist geschenkt, dass wir das tun können, wenn wir mit dem Verstand am Ende sind und den Willen Gottes genau kennen, dann dürfen wir in dieser Sprache beten und wir beten genau das Richtige. Und der Paulus sagt, wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht es. Im Geist aber redet er Geheimnisse. Und das ist eine ganz feine Sache. Du redest zu Gott und nicht zu Menschen, weil Menschen würden es nicht verstehen, aber dein Geist ist da aktiv und er redet Geheimnisse zu Gott, er redet, was wirklich Sache ist und du kannst nichts dabei falsch machen. Der Paulus schreibt auch weiter, dass man das Reden in Sprachen nicht hindern soll, man soll es praktizieren und er sagt von sich, er redet mehr in Sprachen als die anderen alle. Und im Judas 1,20 heißt es, dass man damit sich erbaut, wenn man im Glauben, im Heiligen Geist betet. Eine weitere Form des Gebets ist, den teuflischen Mächten zu widerstehen, deren Werke zu zerstören und Dämonen auszutreiben. Es ist eine ganz andere Art, aber es ist auch eine Art von Gebet. Weil du musst wissen, wer du bist in Christus und welche Autorität du in seinem Namen hast. Und die musst du ausüben, indem dass du dem Feind widerstehst, ihm sagst, wo es lang geht und wo er sein Feld räumen muss. Und die Machenschaften, die er gegen dich aufgebracht hat, die kannst du zerstören, sich lösen, dass sie sich auflösen oder auch binden, die Mächte, dass sie nichts mehr tun können. Also Jesus hat an Christen Vollmacht gegeben, um zu lösen und um zu binden. Und durch den Glauben hast du diese Vollmacht in Jesu Namen. Das erklärt auch der Petrus in seinem ersten Brief, Kapitel 5. Seid nüchtern und wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich in eurer Bruderschaft in dieser Welt vollziehen. Also es gibt diese Leiden und da sollen wir eben beten und da sollen wir auch durch den Glauben widerstehen und standhaft bleiben und den Widersacher, den brüllenden Löwe, der manchmal ziemlich laut brüllt und dauerhaft brüllt, wir sollen ihn binden und wir sollen ihn vertreiben. Und die Bibel sagt klipp und klar, dass er verschwinden wird, fliehen wird, wenn wir ihm widerstehen. Eine weitere Form des Gebets ist, die Sorgen und die Lasten, die Probleme auf Jesus zu werfen. Da haben wir erst einmal eine Predigt drüber gehört, da kann man sich auch wieder mal reinziehen. Der 1. Petrus 5 spricht zu dem Thema auch. Er sagt, demütigt oder unterordnet euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. Und wie machen wir das? Indem ihr all eure Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Also der himmlische Papa ist besorgt für dich, er sorgt für dich. Also er steht nicht da und sagt, ach Gott, ich mache mir Sorgen, was kann man mit dir gerade tun? Sondern er hat Mittel und Wege, deiner Not und deinen Problemen zu begegnen. Wenn du loslässt und die Sorge auf ihn wirfst, er wird dich erhöhen zur rechten Zeit, wenn du dich unter sein Wort unterordnest. Ähnliches Philipper 4,6, seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Also nichts sorgen und dann beten. Wenn du das getan hast, dass du deine Sorgen auf Jesus geworfen hast und gedankt hast, dann kannst du auch deine Anliegen mit Freimütigkeit vor ihm kund werden lassen, mit der Gewissheit, mit dem Gedanken, jawohl, der himmlische Papa, er sorgt sich um mich, er wird mein Gebet auch erhören, nicht bloß hören, er wird es erhören. Und er wird dir auch sagen, wenn was nicht so seinem Willen gemäß ist oder was Sache ist in dem Fall, er wird dir auch sagen, weil unser Gebet soll ja nicht bloß ein Monolog sein, sondern ein Dialog. Sorgen ist so wichtig loszulassen oder auf ihn zu werfen, weil sie einfach deinen Glauben blockieren. Und es ist gut, wenn man es zuerst los hat, dann kann man im Glauben beten. Jetzt kommen wir zu diesem Thema, das Gebet des Glaubens. Der Jakobus nennt es zumindest so, das Gebet des Glaubens. Das ist eine Grundvoraussetzung für alle Dinge mit Gott, dass man im Glauben betet. Also viele beten und sie beten aber ohne Glauben oder sie beten ohne Gewissheit und voll im Zweifel und beten halt, weil sie meinen, dann haben wir zumindest gebetet. Aber du brauchst für alles bei Gott Glauben. Ohne Glauben wird kein Gebet erhört, ohne Glauben wirst du auch nicht errettet und ohne Glauben wird dein schönster Lobpreisgesang nichts bewirken oder nichts wert sein und deine Gebete verhallen einfach ungehört. Drum richte dich immer wieder aus, Was glaube ich eigentlich? Was sagt die Bibel? Stimmt mein Glaube mit der Bibel überein? Und dann kannst du in Freimütigkeit beten. Also grundsätzlich ist so, dass jeder Mensch was glaubt, auch der, der sagt, der glaubt gar nichts, dann glaubt er, dass er nichts glaubt. Also jeder glaubt irgendwas und die meisten glauben halt irgendein religiösen Zeug oder ein Blödsinn, was man irgendwann gelernt hat oder esoterische Lehren, die man irgendwo in einem Buch gelesen hat. Aber wenn es nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt, musst du gleich mal ein Riesenfragezeichen dahinter stellen und am besten ausradieren aus deinem Gedankengut. Weil Gott wird immer sein Wort bestätigen und nicht mehr und nicht weniger. Und im Gebet ist auch noch wichtig zu unterscheiden, dass man ein neutestamentliches Gebet betet und nicht ein Gebet, das alttestamentlich ist, weil da ist ein Riesenunterschied. Ein ganz großer Unterschied zwischen Neuen und Alten Testament. Und das ist das Problem, weil in der Christenheit das so vermischt wurde, dass die Leute das nicht mehr auseinanderhalten können. Gott ist im Alten Testament ein Gott des Gesetzes. Gehorsam leisten, sünden und dann werden sie gestraft. Und das ist im Neuen Testament einfach ganz anders. Da geht es um den Glauben, um die Gerechtigkeit, die aus Glauben ist und um die Liebe Gottes. Im Alten Testament ist Gott ein Gott, der ferne ist. Und im Neuen Testament heißt es Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Also wir sind in einem ganz anderen Verhältnis zu unserem Gott. Ich kann schon fast immer Gott sagen, weil er ist zwar Gott, aber er ist unser himmlischer Papa. Also er heißt nicht Gott, sondern er ist Gott, aber er ist unser Papa. Du kannst es einmal so sehen, mein Papa ist Gott, also nicht mein Papa ist Bundespräsident oder sonst irgendeiner, das wäre ja schon, das ist schon mal was, aber mein Papa ist Gott, der Himmel und Erde und alles Gute geschaffen hat, der ist mein Papa. Und zu dem darf ich kommen. Und den darf ich bitten, dass er mir dieses und jene Sache gibt oder mir hilft oder mir Weisheit gibt. Und das ist eigentlich eine ganz tolle und eine feine Sache. So, der Jakobus sagt eben, und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Dann sagt er weiter, betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Denn viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Und das ist also ein Vers, den du dir ganz intensiv einprägen musst. Als Gebet eines Gerechten vermag viel in seiner Wirkung. Und wenn du weißt, dass du ein Gerechter bist durch den Glauben an Jesus, dann bist du in dieser Position, dessen Gebet viel vermag in seiner Wirkung. Zu wissen, ich bin gerechtfertigt durch Glauben, ist das A und O auch wieder für das Gebetsleben. Nicht beten wir mal und dann schauen wir mal, was draus wird. Das ist kein Gebet des Glaubens. Das ist vielleicht das Gebet vom Beckenbauer, aber es ist nicht das Gebet eines Christen. Also wir sollen klar und im Glauben beten. Und wenn ich jetzt 1. Johannes 5, 14 und 15 lese, dann sehen wir, was Sache ist. Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. Also das ist ein ganz verschachtelter Satz, aber ganz einfach. Wenn wir die Zuversicht haben, dass er, unser Papa, hört, wenn wir ihn etwas bitten, vorausgesetzt nach seinem Willen bitten, dann wissen wir auch, er hat uns gehört, dann wissen wir auch, wir haben das empfangen von ihm. Es ist nur diese Einschränkung, es muss seinem Willen entsprechen. Und dafür ist eben diese Gemeinschaft, diese Beziehung mit unserem Papa so maßgeblich wichtig und mindestens genauso wichtig zu wissen, was in der Bibel drinsteht. Weil Gott hat sich in der Bibel offenbart und hat seinen Willen darin offenbart, was er tun will für uns. Und dass er uns segnen will, dass er uns beschützen will, dass er heilen will. Und so weiter. Also wenn du die Bibel durchforschst, das Neue Testament, wirst du draufkommen, dass unser Gott, unser Papa, tatsächlich ein guter Gott ist. Und er hat sich durch Jesus offenbart. Und wenn du siehst, wie die Leute von Jesus behandelt worden sind und er sich ja nicht ändert, dann weißt du, wie er ist. Du kannst Gott erkennen an dem, was du liest, wie er sich in der Bibel durch Jesus offenbart hat oder auch in der Apostelgeschichte und in den Briefen, durch den Heiligen Geist. Also Gottes Willen zu erkennen in der Sache ist eine entscheidende Sache, um auch im Glauben zu beten und um eine Gebetserhörung zu bekommen. Also wenn du nicht weißt, was er will, dann ist es schon schwierig, ein Glaubensgebet zu beten. Okay, du kannst noch in Sprachen beten, weil dann kannst du meinst, nichts falsch machen. Du kannst aber auch so grundsätzlich eine Schriftstelle nehmen, die dir Gebetsverheißung oder Gebetserhörung verheißt, dann bist du schon mal auf einer guten Grundlage. Aber noch besser ist, wenn du genau weißt, was Gott in der Sache dazu sagt und was er will und was du tun sollst oder was du lassen sollst, dass du Führung bekommst durch den Geist. Und wenn du deinen himmlischen Papa als einen guten, gütigen und barmherzigen, liebenden Vater kennst und wenn du weißt, dass er heute noch der gleiche ist, wie er damals war, dann tut es deinem Glauben so einen richtigen Schwung, einen richtigen Kick geben. Weil einen strafenden Gott was zu bitten, so einen grantigen, zornigen, den man vermittelt bekommen hat durch die Religion, da ist es mit dem Glauben nicht weit her, da ist man eigentlich eher distanziert und sagt, naja, wer weiß, was dabei rauskommt, ob ich nicht noch wieder eine auf den Deckel kriege. Wenn du aber weißt, dass er dich unendlich liebt, dann kriegst du keine auf den Deckel, sondern dann kriegst du dein Gebet erhört. Und dafür ist eigentlich er unser Gott. Also wie gesagt, unser himmlischer Vater, neutestamentlich, ist ganz was anderes wie der im Alten Testament unter den Geboten, unter dem Gesetz. Lerne die Verheißungen Gottes kennen, indem dass du die Bibel studierst und dann wirst du einen Vers finden, den lese ich dir jetzt mal vor, dann kannst du ihn aber dann wiederfinden. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm, in Jesus, ist das Ja und deshalb durch ihn auch das Amen, Gott zur Ehre durch uns. Das ist für mich ein Vers, der ist ganz wichtig, weil da weiß ich, wenn ich eine Verheißung, ein Versprechen von Gott, eine Verheißung ist ein Versprechen, oder ein Wort von Gott für eine Sache bekomme, dann weiß ich, weil ich in Christus Jesus bin, dann ist auch dazu ein Amen gesprochen und es wird zustande kommen. Und der Petrus im zweiten Brief 1,4 spricht von den kostbaren und größten Verheißungen, die er uns geschenkt hat. Also der Vater hat uns Verheißungen, Versprechungen geschenkt und die sind groß und kostbar und wir sollen die Verheißungen im Glauben nehmen und durch diesen Glauben diese Verheißungen auch erlangen. So ist der Plan unseres Papas. Es ist immer nur mit Glauben verbunden. Weil sonst müsste ich sagen, dann hat Gott etwas nicht richtig gemacht, wenn es dann nicht tut. Also wenn was nicht geschieht, dann liegt es nicht an Gott, dann liegt es an unserem Glauben. Oder dass du es nicht herausgefunden hast, ob dieses oder jenes jetzt sein Wille ist. Aber man kann es herausfinden. Jesus sagte, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Also wenn wir in ihm, mit ihm in Verbindung bleiben, auf der geistlichen Ebene und seine Worte, seine Versprechen, seine Verheißungen in uns bleiben, wir sie festhalten im Glauben, dann können wir bitten und es wird geschehen. Das ist eine ganz dicke Verheißung. So werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Es ist fast zu schön, um wahr zu sein. Wenn man dann das so liest, dann denkt man sich manchmal, ob das doch tatsächlich so ist. Der Erfahrungsglaube sagt manchmal, da war es nicht, da war es nicht. Aber du musst deinen Glauben wieder auf dieses Wort gründen und die negative Erfahrung beiseite legen und damit losbringen und sehen, wie gut und wie gütig er tatsächlich ist. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Also bleib mit ihm in Verbindung. Lass seine Worte in deinem Herzen verwurzeln, erkenne im Wort seinen Willen oder indem das der Heilige Geist dir konkret seinen Willen offenbart und es wird geschehen, was du ihm bittest. Und dann geht's los, wenn du das tust. Dann läuft erst einmal ein wenig so ein Kampf um dein Herz ab. Und wer den Kampf gewinnt um dein Herz, der hat dich erobert, der hat auch den Sieg. Und so soll der Herr, der Heilige Geist und diese Schriftstellen dein Herz erobern. Nicht der Zweifel und nicht der Unglaube und nicht der Irrlehre, sondern die Wahrheit des Wortes soll dein Herz erobern und dort die Regierungsgewalt haben. Der Satan will das auch, der will auch dein Herz erobern. Mit seinen Lügen, mit seinen Unwahrheiten, vor allem mit seinem religiösen Zeug, das so ähnlich klingt. und trotzdem nicht die Wahrheit ist, das ganze religiöse Gift. Und dadurch will er Festungen der Lüge, des Zweifels und des Unglaubens einpflanzen oder auch, wenn sie da sind, aufrechterhalten. Und der Herr will das Gegenteil. Er will dein Herz frei machen. Er will sein Wort, seine Wahrheiten in dein Herz pflanzen, damit sein Wort Frucht hervorbringen kann. Und du kannst dich da immer wieder prüfen, was glaube ich wirklich. Und das merkt man oft an dem, was beschäftigt mich, was interessiert mich, von was rede ich, was sind eigentlich meine Wünsche oder was mache ich in meiner Freizeit. Ist Jesus wirklich die Nummer eins oder ist er bloß der Notnagel, wenn es brennt? Was machst du, wenn du in der Drucksituation gerätst? Bleibst du im Glauben, in der Ruhe oder flippst du aus? Kriegst du Panik? Kommen tausend Zweifel und Unglauben oder wirst du gar wütend auf Gott? Dann musst du an dir arbeiten oder an dir arbeiten lassen, damit das Wort Gottes den Raum und die Herrschaft in deinem Herzen auch wieder bekommt. Dann fühle dich mit der guten Nachricht, mit der guten Erkenntnis deines himmlischen Papas, mit der Rechtfertigungslehre, fühle dich mit all diesen guten Dingen und dein Glaube wird wieder emporschnellen und du wirst auch wieder Oberwasser bekommen und Gebetserhörungen. Den schlechten Dingen sollst du in deinem Herzen keinen Raum geben. Jesus soll die Nummer eins sein und dann kommen noch andere gute Dinge, weil es ist ja nicht so, dass du nur noch Jesus und alles andere weg, dann bist du religiöser Kasper vielleicht irgendwann und keiner will mit dir was zu tun haben, das wäre auch nicht das Richtige. Also lass Jesus die Nummer eins sein und dann kommen die ganzen guten Dinge, die ein Mensch in seinem Leben haben soll. Aber die schlechten Dinge in deinem Herzen oder in deinem Leben, die sollst du verbannen. Da wird der Glaube sich entfalten und du wirst gesegnet sein in der ganzen Sache. Gut, jetzt gehen wir noch tiefer hinein in den Bereich des Glaubens, in das Gebet des Glaubens. Jetzt kommt der berühmte Vers aus Markus 11, Kapitel 11, Vers 24, wo der Mark einmal gesagt hat, diesen Vers hat Kenneth Hagin in die Bibel reingeschrieben. Hat einen Witz gemacht, es hat natürlich nicht Kenneth Hagin geschrieben, sondern es hat Jesus gesagt und der Markus hat es niedergeschrieben. Also, darum sage ich euch, alles, um was ihr auch im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Der erste Teil ist, im Gebet etwas erbitten. Und das ist das Erste, das du tun musst, wenn du betest. Eine Sache, die dem Willen Gottes entspricht, vom Vater bitten. Weil du weißt, Gott erhört dein Gebet. Oder zweifelst du daran? Du sollst glauben, dass Gott dein Gebet erhört, dass dein Papa tatsächlich so gut ist und dein Gebet erhört. Es gibt zum Beispiel, als Jesus das praktiziert hat, das ist die Auferweckung vom Lazarus, seinem Freund, und der Lazarus war noch im Grab, schon 3 Tage, glaube ich, und dann heißt es hier, Jesus aber hob die Augen empor und sprach, Vater, Papa, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Da war noch nichts zu hören und zu sehen von dem Lazarus. Und dann sagte Jesus, ich aber wusste, dass du mich alle Zeit erhörst. Jesus kannte seinen Papa ganz genau, dass er für ihn ist und dass er ihn liebt und dass er Gebet erhört. Und Jesus hat gebeten, dass sein Freund wieder auferweckt wird. Und nachdem er das gesagt hat, dass die anderen auch gehört haben, dann rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus. Und das ist das Beispiel für den Glauben. Das ist zwar jetzt wieder ein Extrembeispiel. Wir sollen in kleinen Dingen anfangen, das zu trainieren und zu lernen. Da, wo du deinen Glauben schon ein bisschen aufgebaut hast, und dann kannst du Stück für Stück größere Dinge angehen. Aber wenn du mit Totenauferweckungen anfängst und dein Glaube gleich mal dementsprechend in die Knie geht und der Erfolg ausbleibt, dann schreckst du beim nächsten Mal schon ein bisschen zurück. Deshalb sollst du in kleinen Bereichen anfangen, das Prinzip des Glaubens zu benutzen. Und es funktioniert, weil Gott nicht lügen kann. Weil wenn er lügen würde, würde er sich auf die Ebene Satans begeben. Der ist ja bekanntlich der Vater der Lüge und Gott hat mit Lüge nichts zu tun. Er hat die Wahrheit gesagt. Im Gebet gibt es nach der Einschränkung, dass es Gottes Wille sein muss, noch eine weitere Einschränkung, die sagt uns auch der Jakobusbrief. Er sagt hier, ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Aber nicht falsch verstehen. Gott ist nicht der Armutsgott, oder wo Menschen meinen, wenn sie arm sind, dann gefällt es Gott. Aber Gott ist auch nicht derjenige, der sagt, na, du hast schon zwei, drei Häuser und du möchtest noch mal fünf dazu. Dann ist es irgendwie übel gebeten und in den Listen wird es vergeudet sozusagen. Das ist vielleicht ein blödes Beispiel, aber ist egal. Unser Papa ist auf jeden Fall gut und großzügig und er gibt seinen Kindern gern und er gibt, was sie brauchen und auch darüber hinaus. Aber wenn es das Maß übersteigt, dass es bloß nur darum geht, die eigenen Listen zu erfüllen und dann darin das zu vergeuden, dann funktioniert auch das beste Gebet des Glaubens nicht, weil es nicht dem Willen Gottes entspricht. Gut, dann betest du auf der Grundlage einer biblischen Gebetsverheißung, wie eben Markus 11, 24, und du lässt dein Anliegen im Glauben vor Gott kund werden und benutzt auch den Namen Jesus dazu, wie auch die Bibel das lehrt. Was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, wird er euch geben. Johannes 16, 23. Und er sagt im Vers 24, bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Und das ist eigentlich ein super Ausdruck. Wir bitten und wir empfangen, damit wir uns freuen können an dem, was der Herr uns gibt. So ist der Papa. Und der Papa, unser Gott, liebt die Glaubenden. Und er reagiert auf deinen Glauben. Und dieser Glaube aktiviert Gott. Also nicht das Problem oder die große Not ist es, die Gott aktivieren oder den Vater dazu bewegen, jetzt etwas zu tun. Sonst dürfte es ja keine Not auf der Welt geben. Da es aber viel Not gibt und sehr wenig dieser aktive, klare Glaube da ist, darum bleiben Nöte bestehen und es ändert sich nicht viel. Es ist so wichtig, dass die Christen den Glauben lernen, weil eigentlich sollen die Christen so sein, wie Jesus es vorgelebt hat. Wir sollen dieselben Dinge und noch größere tun. Wir sollen im Glauben die Dinge tun, so wie es er getan hat. Und die meisten Christen stecken halt irgendwo in den Kinderschuhen fest und haben ihren Glauben nicht auf das Wort Gottes dementsprechend gebaut. Jeder Bittende empfängt, sagt Jesus auch, Matthäus 7, 8. Ja, der Suchende findet und dem Anklopfenden wird aufgetan. Und jeder Bittende empfängt und zu jeder gehörst auch du dazu. Das ist einmal gewiss. Jeder ist jeder. Ob du dann bittest, suchst oder anklopfst, das ist wieder deine Sache. Aber du bist immer jeder und wenn du anfängst zu bitten, wirst du auch empfangen. Und wenn du betest, dann gehst du an einen ungestörten Platz. Jesus sagt einmal vom Kämmerlein, gehst in die Gegenwart Gottes, du begibst dich in die Ebene des Geistes. Das ist einfach wichtig. Und dann bittest du im Glauben bestimmte Sachen, die du brauchst. Oder wenn du für jemand anders bittest, bittest du eben für den. Und hier sagt Jesus, dass du empfängst, wenn du bittest. Die meisten denken sich, wenn ich es dann sehe, dann ist mein Gebet erhört. Das ist genau das Falschrum. Du sollst denken, das Gebet ist erhört, wenn du bittest im Glauben. So wie Jesus beim Lazarus, der hat auch noch nicht gesehen, wie der Lazarus rausmarschiert und hat trotzdem schon gedankt zu deinem Papa, dass du das Gebet bereits schon erhört hast. Und das ist genau diese Art von Glauben, die wir trainieren sollen. Also erwarte in dem Moment, wo du betest, eine Antwort oder die Erhörung. Und dann kommt der schwierigste Teil von der Erhörung bis zum Sichtbarwerden. Da geht der Kampf im Glauben erst richtig los. Es geht um das Gebet des Glaubens. Der Jakobus schreibt, und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Aber das Gebet des Glaubens kannst du nicht bloß beten, wenn du krank bist oder wenn du für einen Kranken betest, sondern das Gebet des Glaubens wird letztendlich für alles benutzt und ist auch notwendig, weil ohne Glauben geht es halt einfach nicht. Und das Gebet des Gerechten vermag viel in seiner Wirkung und wir sind durch den Glauben, wir haben auch wieder das Thema Glauben, ja, umsonst aus Gnade gerechtfertigt worden, also wird auch unser Gebet viel ausrichten, viel Vermögen in seiner Wirkung. Also wir brauchen Glauben, dann brauchen wir das, dass wir wissen, was Gottes Wille ist. Und Gottes Willen erkennen wir an dem, dass wir die Bibel kennen und seine Verheißungen kennen. Dann wissen wir auch so im Groben, was er will. Und wenn wir uns dann vom Heiligen Geist auch noch genau leiten lassen, dann gibt er uns auch ganz genaue Verheißungen für die Sache, wo wir bitten wollen. Und wenn wir das schon mal wissen was sein Wille ist, dann tun wir uns auch viel leichter zu glauben, weil wenn du nicht weißt, was Gott will, ist es irgendwo ein bisschen so vage, da ist ein Drahtseilakt für deinen Glauben, aber wenn er seinen Willen kennt, dann steht der Glaube auf einem festen Grund. Und der feste Grund ist eben die Verheißung, die du von Gott bekommen hast. Und er sagt der 1. Johannes 5,15, und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. Das ist dieses Prinzip des Glaubens. Wenn immer zuerst kommt der Glaube auf eine Verheißung Gottes hin und dann kommt erst die Erhörung. Und die meisten mögen die Erhörung sehen und dann glauben sie. Und das ist gerade verkehrt um mich. Und dann kommen die Erhörungen nicht und dann geht der Glaube in die Negativschiene und das ist nicht gut. Der Vers 2. Korinther 1,20, der ist ein ganz wichtiger Vers zu diesem Thema, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja und deshalb durch ihn auch das Amen. Also Gott hat durch Jesus ein Ja gesagt zu all den Verheißungen, die es in der Bibel gibt, die den Kindern Gottes, den Glaubenden, verheißen sind. Also da ist eigentlich jeder Zweifel schon mehr ausgeräumt und wenn nicht, dann musst du ihn selber nur in deinem Herzen, aus deinem Herzen verbannen. Gott hat zu jeder Verheißung ein Ja gesagt und einen Punkt dahinter gemacht. Und wenn Gott in Christus Ja gesagt hat, dann gilt es auch. Und dann ist Dummheit, wenn man daran zweifelt. Aber das nutzt halt der Teufel aus. Wenn die Christen nicht recht viel wissen oder falsch gelehrt wurden, dann sind Zweifel und Unglauben natürlich beim Christen daheim. Und es soll nicht sein. Also in Jesus ist ein Ja geschehen für alle Verheißungen, die Gott jemals für die Gläubenden gegeben hat. Gott erhört Gebet. Und Jesus sagt einmal, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Hast du das auch schon einmal gesagt? Oder wie der nächste Vers drauf, ich aber wusste, dass du mich alle Zeit erhörst. Hast du das schon einmal gesagt? Vater, ich weiß, dass du mich alle Zeit erhörst. Oder schon erhört hast. Wenn du das nicht gesagt hast, dann musst du das angewöhnen. Also es ist ein Ausdruck des Glaubens, eine höchste Form des Glaubens. Wenn du sagst, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast, auch wenn du noch gar nichts gesehen hast. Nur wenn du dich nur auf eine Verheißung stützt, die dir Gott gegeben hat für deine Situation und du sagst, Vater, danke, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich alle Zeit erhörst oder ich weiß, dass du mich alle Zeit erhörst. Denke mal einfach über diesen Vers nach. Das drüber meditieren ist wichtig, weil dann baust du einen Glauben in dein Herzen auf. Dann ist es nicht bloß eine Verstandesinformation, weil die Verstandesinformation nützt dir noch nichts. Wenn du aber drüber nachdenkst, wird diese Schriftstelle in deinem Herzen lebendig und dein Glaube wird aktiviert und dann wirst du vom Herzen her feststellen und von innen heraus sagen können, Vater, danke, dass du mich erhört hast und ich weiß, dass du mich alle Zeit erhörst. Und das ist eine Riesenaussage, gell? Alle Zeit erhört dich dein Papa. Boah, ist aber so. Wenn du glaubst, dass die Bibel wahr ist, musst du das annehmen, dass das so ist. Jeder Bittende empfängt, Matthäus 7, 8. Wer ist nun jeder? Jeder ist jeder. Also du auch, gehörst auch zu jedermann dazu. Und hier wird noch eingegrenzt, dieser jedermann, der soll bitten. Dann ist das schon mal eingegrenzt. Und wenn der Bittende nach dem Willen Gottes etwas erbittet, dann empfängt er es auch. Dann kann er eben sagen, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast, auch wenn er es im Natürlichen noch gar nicht gesehen hat, die Erhörung. Und noch was dazu. Du als Christ, als wiedergeborener Christ, du bist in der Stellung Jesu Christi und damit bist du würdig, etwas von Gott zu empfangen, was seinem Willen entspricht. Du bist würdig, du bist geliebt, du bist angenommen, dir ist vergeben, du bist aus dem Machtbereich Satans befreit, du bist aus der Macht der Sünde befreit und aus der Macht des Gesetzes befreit und. Er hat ein für alle Mal mit seinem Blut Opfer bezahlt. Und deshalb bist du würdig, hinzutreten und in Kühnheit unseren Papa etwas zu bitten, was du brauchst. So einfach wär's. Die Religion macht es ganz kompliziert. Oder das Gesetz oder das falsche Denken macht es kompliziert. Und eigentlich sollte es nicht so kompliziert sein. Also bete in dieser erwartenden Glaubenshaltung, bitte deinen Papa und danke, Papa, dass du mich alle Zeit erhört hast. Und sinne darüber nach, dass dieser Glaube auch in deinem Herzen Raum bekommt. Also solange das nur in deinem Kopf ist oder dein Herz noch hin und her wankt zwischen, ja, das ist so, aber vielleicht auch nicht, dann funktioniert es einfach noch nicht. Das muss der Unglaube oder der Zweifel, der muss einfach noch ausgekehrt werden. Es ist wichtig, dass du das rausbringst. Jakobus 4,8, da heißt es einmal, reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Also Wankelmütige, das sind Zweifler. Und der Jakobus sagt, sie sollen die Herzen reinigen von dem Zweifel. Sie sollen den Glauben bewahren und den Glauben freisetzen, aber den zweiten Gedanken, den Zweifel, den Unglauben, sollen sie wegtun. Und das geht mit dem Blut Jesu. Das Reinigungsmittel ist das Blut Jesu. Das kannst du damit anwenden. Und es heißt einmal in der Schrift, dass die Herzen der Glaubenden durch den Glauben gereinigt werden oder gereinigt sind. Das kannst du feststellen am besten, was in deinem Herzen ist, wenn du einmal eine Aktion startest, wo du im Glauben antrittst, etwas von Gott zu erbitten, und du nimmst es im Glauben und glaubst du, dass das jetzt auch erhört ist und dass du es empfangen hast. Dann wirst du plötzlich feststellen, was noch alles in deinem Herzen da ist, was dagegen arbeitet. Natürlich auch von außen der Feind, der arbeitet auch dagegen. Aber oft ist es einfach, da wird es aufgedeckt in deinem Herzen. Wenn du im Glauben vorwärts gehst, dann fängt da plötzlich was an, dagegen zu arbeiten. Das ist so ähnlich, wie wenn du in ein Wespennest hineinstichelst. Und dann stichelst du in das Wespennest deines Herzens und alle möglichen Argumente, warum nicht, und schau dahin, und das war es doch letztes Mal auch nicht, und was weiß ich was alles, und ist das überhaupt möglich, das geht doch gar nicht. Diese Dinge tauchen dann plötzlich auf. Das ist unangenehm, aber es ist vielleicht gar nicht verkehrt, wenn es auftaucht, weil dann kannst du nicht mit deinem eigenen Willen, sondern mit der Macht von Jesu Blut gegen diese Dinge vorgehen, und das Blut Jesu wird dein Herz reinigen. Weil die Bibel spricht von der Blutbesprengung unserer Herzen und wird dein Herz dann reinigen von dem, wo du merkst, aha, da taucht ja noch alles Mögliche an Zweifel und an falschen Vorstellungen auf. Und ich nutze jetzt das Blut Jesu, um mich da im Herzen zu reinigen, damit nur noch der Glaube übrig bleibt. Und dann wird nämlich auch geschehen, was du erbeten hast und was du sagst. Also glaube, dass Gott dein Gebet erhört hat, dass du empfangen hast. Das ist eigentlich der Ausdruck der Bibel, aber es ist nichts anderes, als wie, dass du glaubst, dass Gott dein Gebet erhört hat. Und halte das fest in deinem Herzen und auch in deinem Mund, weil der Glaube braucht auch das Bekenntnis. Beides gehört zusammen. Der Glaube allein bewirkt gar nichts, wenn es nicht ausspricht. Das Bekenntnis ohne einen Glauben bewirkt auch nichts, das ist auch bloß ein Geblabbere. Wenn du aber die beiden, dein Glauben im Herzen und das Bekenntnis, zusammenfügen kannst, dann bist du in der Stellung, wo die Bibel sagt, dem Glaubenden sind alle Dinge möglich. Also sag, danke Vater, dass du mich erhört hast, weil du mich alle Zeit erhörst. Ist vielleicht so ein schönes Bekenntnis. Die Meinung vieler Christen, Gott wird schon irgendetwas für mich tun, das hat nicht viel mit der biblischen Wahrheit zu tun. Das meinen zwar viele, dass das so ist, aber es ist eigentlich nicht so. Es ist ein Glaube, man wird es gar nicht als Glauben bezeichnen, das ist einfach irgendeine religiöse Vorstellung. Da ist Gott irgendwo oben und er wird schon irgendwas tun, ich weiß es ja nicht. Das passt nicht eigentlich zu dem, was die Bibel wirklich lehrt. Gut, also das Problem sind einfach die Zweifel. Und ich kann dieses Zweifel mal so definieren, satanische Überzeugungsarbeit. Der Teufel will dich von seinen Lügen und von seinem religiösen Zeug überzeugen, damit du nicht überzeugt bist von der Wahrheit der Schrift. Und es will deinen Glauben zu Fall bringen, ohne dass du es merkst. Das ganz Subtile, so, naja, wird schon irgendwann, der Herr macht schon irgendwas. Das ist einfach nicht das, was die Bibel sagt. Also bleibe du lieber standhaft im Glauben auf die Verheißungen. Verheißungen sind auch Versprechen Gottes. Halte sie im Herzen fest. Lass sie nicht von deinen Augen weichen. Und vor allem sprich sie mit deinem Mund aus. Und wenn du denkst, oh, ich habe noch überhaupt keinen Glauben, dann soll ich es noch bekennen, dann sprichst trotzdem, weil damit aktivierst du deinen Geist, dass er Glauben produziert. Also nicht sagen, jetzt muss ich erst ganz viel Glauben entwickeln und wie mache ich das? Sondern fang mal an, wenn du Erkenntnis hast, was dir gehört, dann kannst du schon Glauben produzieren. Es ist wichtig, dass du weißt, was der Herr zu deiner Sache gesagt hat und was die Verheißung sagt, dann sprich schon mal aus. Und es wird Glauben produzieren, weil du ja selber immer wieder damit auch die Schrift hörst. Und dieser Glaube kommt eben aus der Schrift, durch diese Erkenntnis, was dir die Schrift zusagt. Daraus kann der Glaube entwickelt werden. Geduld ist natürlich auch ein Part, der sehr notwendig ist. Das sagt uns auch Hebräer 10, 36. Denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Also die Zeitspanne zwischen Gebet und Erhörung oder Sichtbarwerdung, so muss ich sagen, in dieser Zeitspanne ist Ausharren notwendig, damit du die Verheißung davonträgst. Und das ist diese Kampfzeit, der gute Kampf des Glaubens, wo der Teufel mit seiner Überzeugungsarbeit dich wieder vom Glauben abbringen will, damit du letztendlich der Verheißung nicht davonträgst. Aber Gott will, dass du die Verheißungen davonträgst. Gott will, dass du das bekommst, was er dir verheißen hat. Aber es muss der Glaube da eingesetzt werden. Das ist diese Brücke zwischen Himmel und Erde, die diese Dinge ins Natürliche bringen, was dir im Geist letztendlich schon lange gehört. Und lass dich nicht vom Satan und seinen Überzeugungsarbeiten gleich vom Glauben abbringen. Auch dann nicht, wenn es in deinem Kopf hin und her geht und alles Mögliche durchschießt. Lass dich nicht abbringen, mach dann lieber Lobpreis und fang wieder an zu danken und zu bekennen, was die Schrift sagt. Stell dich auf das Wort Gottes und damit kämpfst du den guten Kampf des Glaubens und damit schlägst du mit dem Schwert des Geistes den Feind in die Flucht. Damit widerstehst du ihm und was wird dann passieren, sagt uns die Schrift? Er wird von dir fliehen. Wenn du nicht widerstehst, wird er so lange auf deinen Kopf umeinander trampeln, bis du deinen Glauben wieder verlierst. Wenn du ihm aber widerstehst, trampelst du auf seinen Kopf herum und er wird von dir fliehen, weil es ihm unangenehm wird. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Also ist Jakobus 1, 5 bis 8. Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln. Denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen. Also hier geht es ums Gebet um Weisheit. Das heißt aber nicht, dass es nur bei der Weisheit so ist. Es ist grundsätzlich, wenn du irgendetwas bittest, weil du Mangel hast, dann sollst du bitten und du sollst wissen, dass der Herr gerne willig gibt und nicht irgendwie Vorwürfe macht, ja, das gibt er dir nicht, weil du bist so ein schlechter Mensch und du hast da mal gesündigt und du hast was weiß ich was getan. Nein, er macht dir keine Vorwürfe, er gibt dir willig und es wird dir gegeben werden, schreibt der Jakobus. Aber, Einschränkung, er bitte im Glauben, ohne irgend zu zweifeln. Weil ein Zweifler ist wie eine Meereswoge, die Wellen im Meer, einmal hier und einmal hoch, ne? Vom Wind hin und her bewegt. So soll man nicht sein, sondern da soll man im Glauben stehen bleiben und dann werden wir das vom Herrn empfangen, was wir auch erbeten haben. Lass dich von der Schrift, und deshalb ist es wichtig, immer wieder die Schrift oder ein gutes Lehrbuch dazu zu lesen, darüber nachzudenken. Also lass dich in deinem Herzen von der Schrift überzeugen, von den Verheißungen, die dir gehören. Vor allem, dass in Jesus ein Ja gesagt wurde und dass du durch den Glauben auch in dieser Stellung in Jesus bist. Weil wenn du das nicht glaubst oder nicht weißt, wer du bist in Christus Jesus als Kind Gottes, als Erlöster, als Erlöste, als Befreite, dann tust du dich schon schwer, wenn du dich als Sünder siehst, katastrophal für deinen Glauben. Du bist kein armer Sünder mehr, der vielleicht gerade mal in den Himmel schafft. Nein, du bist ein Kind Gottes, ein Gerechter, ein Heiliger. Eigentlich bist du etwas Besonderes. Und das musst du wissen, aus den Augen Gottes bist du etwas Besonderes. Du bist ein geliebtes Gotteskind. Und diese Überzeugung, die baut ein gutes Grundfest für den Glauben, für alle anderen Verheißungen. Das Sündenbewusstsein zerstört den Glauben und das Fundament des Glaubens. Wenn du aber dieses Geliebtsein-Fundament in dir aufbaust, dass Gott für dich ist und dass er dich liebt und dass er dir alles gerne geben will, dann tust du dich in allen Gebeten viel, viel leichter. Und da ist das Bibelstudium dieser Verheißungen und dieser Sachen, deiner Stellung in Christus ganz fundamental wichtig. Auf das kannst du aufbauen. Und dann kannst du das auch mit deinem Glauben verbinden und mit deinem Mund bekennen. Dann wirst du auch im Glaubensleben erfolgreich sein als Christ. Also nicht nur glauben, sondern glauben und bekennen. Nicht nur bekennen und nicht glauben, sondern diese beiden Dinge müssen zusammengefügt werden. Und das ist deine Waffe für den guten Kampf des Glaubens. Da wirst du auch erfolgreich sein. Aber ohne diesen Kampf zu kämpfen, wird es einfach nicht gehen. Das ist eine biblische Aussage, dass wir den guten Kampf des Glaubens kämpfen sollen und damit dem Feind widerstehen, dass er vor uns flieht. Und dass nicht er mit seiner Überzeugungsarbeit in dir erfolgreich ist, sondern dass die Überzeugungsarbeit der Bibel, das Wort Gottes, des Heiligen Geistes, dass die erfolgreich ist in deinem Herzen. Und so unterwerfen wir uns nun Gott, sagt der Jakobus 4,7, und wir widerstehen dem Teufel und er wird fliehen. Er wird fliehen. Und dann hört sich die ganze Kämpferei wieder für eine Zeit lang auf. Weil wenn er geflohen ist, ist er nämlich weg, logischerweise. Du musst nicht damit rechnen, wenn du in dieser Kampf des Glaubenssituation bist, dass irgendwelche religiös gesinnte Menschen, vielleicht sogar gute Freunde oder Glaubensgeschwister, vom Satan missbraucht werden und seine Überzeugungsarbeit für ihn tun, obwohl sie es gar nicht so meinen. Also du musst damit rechnen, dass irgendjemand sagt, ach, das ist doch nicht so oder es ist doch ganz anders oder irgendwas hervorbringt, was ihm der Teufel untergejubelt hat, um dich im Glauben wieder zu Fall zu bringen. Also mit dem musst du rechnen und das musst du deshalb wissen, weil du sollst ja nicht dann deinen Bruder oder deine Schwester oder deinem Freund böse sein, sondern einfach denken, ah ja, kenn schon den Teufel, der hat wieder einmal einen Versuch gestartet. Das nehmen wir nicht an, wir bleiben im Glauben auf der Wahrheit der Bibel stehen und damit werden wir erfolgreich sein. Und wenn wir jetzt diesen berühmten Vers, Markus 11,24, der sagt, alles, um was ihr auch im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden, ein bisschen ins Heutige oder diese Lehre ein bisschen einbetten, dann könnte man vielleicht so sagen, alles, was ich glaubend im Gebet erbitte, empfange ich jetzt, weil mein himmlischer Papa mich liebt und meine Gebete erhört. Deshalb erfüllt sich mein Gebet oder meine Gebete. So könnte man das ein bisschen im neuen Jargon ausdrücken. Und das klingt ja nicht schlecht. Und das ist nicht bloß nicht schlecht, das ist das, was Jesus gesagt hat. Das ist das, was Gott sagt. Das ist das Prinzip des Glaubens und das dürfen wir lernen und dürfen wir anwenden, damit wir in unserem Glaubensleben erfolgreich sind, so wie die Bibel auch sagt, dass wir im Leben herrschen sollen durch Jesus Christus. Und das geht halt einfach nur über diese Schiene des Glaubens. Gut, dann ist es in diesem Vers, und es wird euch werden, noch eine ganz wichtige Aussage. Und die meisten glauben, ja, ich habe es empfangen, aber es ist der Punkt, dass du auch glauben sollst, dass es dir werden wird, ganz wichtig. Sonst hast du gebetet und lässt es einfach so, es muss auch irgendwie nur ein Glaube mit hineingebracht werden und der Glaube an diese Schriftstelle und es wird euch werden, ist auch ganz wichtig. Damit gehst du noch einen Glaubensschritt weiter, als wir nur glauben, dass du empfangen hast, dass es erhört ist, sondern du glaubst auch, dass es dir auch werden wird. Warum? Weil der Herr es gesagt hat, dass es dir werden wird. Und das sagt uns die Bibel im Lukas 18,8, das ist das Gleichnis von dem ungerechten Richter. Da sagt Jesus hinterher, dass unser himmlischer Papa ja noch viel besser ist wie dieser ungerechte Richter. Und er sagt, ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Und das ist erst die Aussage. Gott führt dein Recht ohne Verzug aus, wenn du den Glauben dementsprechend dahin ausrichtest. Also hör nicht auf, nur zu empfangen, sondern glaube auch, dass es dir werden wird. Das bringt die Dinge in Existenz. Weil Gottes Plan und Gottes Wille ist, dass er die Dinge in Existenz bringt, was du gebeten hast. Wenn du Jesus anschaust oder auch die Apostelgeschichte, als die gebetet haben, und da heißt es in der Regel, und sogleich wurde der gesund, und sogleich stand er auf, und sogleich wurde er sehend. Und auch der Feigenbaum verdorrte sogleich, nicht erst in 3 Jahren oder irgendwann einmal. Das ist die lange Bank, die mächtigste Waffe des Teufels, wie es aber heißt. Irgendwann wird schon, irgendwann in der Zukunft. Das ist die Schiene der Hoffnung, aber der Glaube muss es jetzt ergreifen. Deshalb habe ich auch da eingeschrieben, was ich im Gebet erbitte, empfange ich jetzt. Es ist so wichtig, dass du das in die Gegenwart bringst, deinen Glauben in die Gegenwart. Als Jesus zu dem gesagt hat, mit der verdorrten Hand, strecke deine Hand aus, dann ist Jesus davon ausgegangen, wenn er das tut, dass jetzt diese Hand wiederhergestellt wird und nicht erst nach 3 Tagen. Und nicht erst, wenn der Professor XY draufgeschaut hat. Der Glaube muss so hochgezogen werden, dass es auf jetzt gezogen wird. Dann kann das Ding auch jetzt geschehen, was notwendig ist. Wenn die Jünger gebetet haben, mit der Lahme an der schönen Pforte, dann sprang der auf und er konnte laufen. Und wenn du dir das bildlich vorstellst, wenn so ein Lama dort sitzt, der noch nie gelaufen ist, dann hat er keine Muskeln und keine stabilen Beine. Dann hängen die einfach irgendwie so rum und er müsste sie mit der Hand von einem zum anderen hebern, weil keine Kraft drin war. Es wäre ja ein Lamm. Und wenn man so einen Lahmen bei der Hand packt und hochzieht, dann muss schlagartig ein Riesenwunder passieren, weil sonst würde der sofort wie so ein Gummimanschkerl wieder zusammenklappen. Das ist das, was die Bibel sagt, was Gottes Wille ist. Und nicht jetzt sagen, ach ja, mein ach Gott, das schaffe ich ja nie. Ich möchte bloß den Glauben dahin bringen, dass das bei Gott möglich ist. Dass das überhaupt kein Problem ist. Gott sprach und die ganze Schöpfung war da. Die ganze Erde und alles drumherum, er sprach und es war da. Es gibt nichts, was Gott sagt, oh, das schaffe ich jetzt nicht, das kann ich nicht. Das ist bloß unser Glaube, der ist so begrenzt. Die Überzeugungsarbeit Satans, die so viel Frucht gebracht hat. Also du musst den Glauben in die Gegenwartsform bringen und nicht in die Zukunftshoffnungsform. Dann geschieht es auch viel leichter. Gott erwartet, dass wir unseren Glauben dementsprechend trainieren und aufbauen. Und das Gebet des Glaubens heißt, es wird den Kranken retten. Das heißt, er wird geheilt werden, der Kranke. Wie und durch was? Durch die Kraft Gottes, durch den Heiligen Geist natürlich. Also nicht einfach, jetzt haben wir gebetet, haben, fühlen wir uns wieder ein bisschen besser, weil wir gebetet haben. Aber passieren tut dann wahrscheinlich nichts und es wird dann schon irgendwann einmal. Das ist die lange Bank. Wir müssen dahin, es muss geschehen. Alles andere transportiert eher Enttäuschung und Unglauben in dein Herz. Wenn die Dinge aber passieren, dann wird nicht Unglaube groß, sondern dann wird dein Glaube gestärkt und groß in deinem Herzen. Die Hoffnung ist gut, aber Hoffnung muss dann in die Form des Glaubens übergeführt werden. Und Glaube ist immer gegenwärtig. Glaube ist immer eine Sache von jetzt. Jetzt empfange ich. Und jetzt erwarte ich das, was geschieht. Nicht erst morgen gibt es Freibier, ne? Haben wir mal gesagt. Es ist immer morgen. Verwandle die Hoffnung in den Bereich des Glaubens. Und damit stichst du wieder direkt in das religiöse Wespennest. Da stellt sich alles quer, was noch möglich ist, um dich davon abzubringen. Aber lass dich nicht abbringen. Auch wenn es nicht sofort geschieht, dann musst du trotzdem wissen, Gottes Wille wäre, dass die Sachen sofort geschehen. Nicht erst morgen und übermorgen und in wie vielen Jahren. Weil bei Jesus es so war und weil Jesus das Abbild war, was Gott, wie Gott ist und was Gott ist und wie Gott ist. Und so dürfen wir das sehen, dass man bei Jesus war, das ist der absolute Wille Gottes. Und wenn du das anfängst zu sehen und zu glauben und damit auch zu bekennen, ehrst du deinen Vater. Das ist der beste Lobpreis, den du ihm geben kannst, wenn du ihm und seinem Wort glaubst. Es gibt so viele Christen, die singen heute ihre Lieder runter. Ich glaube nicht, dass Gott immer so begeistert ist von dem Gesang. Wenn der Glaube nicht dahinter steht, kommt dieser Lobpreis nicht an bei Gott so richtig. Er hört es schon, ja, es stimmt schon. Aber es bewegt ihn nicht. Wenn aber Glaube drin ist, dann bewegt er Gott. Dann bewegt dein Lobpreis, dein Dank und dein Gebet die Hand Gottes. Und er wird sein Wort, das du glaubst, und deinen Glauben ehren mit Segnungen, mit Versorgung, mit Führung, mit Heilung. Er wird es für dich tun, was du ihn erbeten hast. Und ich persönlich glaube, Gott wird deinen Glauben so dermaßen ehren, dass er noch viel mehr tun wird, Dinge tun wird, die du noch nicht einmal gebeten hast. Weil diese Brücke durch den Glauben zwischen Himmel und Erde aufrecht ist, wenn du anfängst, im Glauben so vorwärts zu gehen. Also entscheide dich zu glauben, dass die Bibel sagt, was Jesus gesagt hat, die Verheißungen, vor allem die Gebetsverheißungen und die Verheißungen, was du bist in der Stellung in Christus durch den Glauben. Und auf das kann alles andere super gut aufgebaut werden. Und dein Glaube wird trainiert und dein Glaube wird aufgebaut und der Teufel wird in die Flucht geschlagen. Er wird fliehen müssen, wenn du im Glauben stehst und die Worte Gottes aussprichst. Er wird nichts haben, was er dir entgegensetzen kann. Sobald du seine Überzeugungsarbeit entlarvt hast und rausgeschmissen hast aus deinem Herzen, aus deinem Verstand natürlich auch. Der Verstand ist genauso wichtig, da muss das raus, damit der Glaube und die Wahrheit der Schrift Platz hat. und du wirst das Gebet des Glaubens beten und du wirst staunen, wie schnell und wie zügig, dass die Erhörung vor der Tür ist. Aber jetzt musst du anfangen, das zu trainieren. Jemand hat mir gesagt, der Glaube ist wie ein Muskel. Wenn man ihn gebraucht und trainiert, wird er kräftig und stark. Und wenn man nichts tut und bloß Däumchen dreht und sagt, na, der Herr wird schon was tun, dann wird der Glaube einfach nicht stärker, sondern eher schwächer. Leidet jemand, er soll beten, aber er soll das Gebet des Glaubens beten. Nicht einfach irgendein religiöses Geplappere und nicht irgendein Verschen aufsagen, sondern er soll ein Gebet des Glaubens beten und der Herr wird ihn aufrichten und der Herr wird ihm beistehen und der Herr wird sein Gebet erhören und die Dinge werden in Existenz kommen. Punkt und Amen. So ist es.